Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 43. Folge von Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sprechen heute über die Serie, über die derzeit wohl weltweit am meisten diskutiert wird. Rentierbaby bei Netflix. Und das ist definitiv keine Kinderserie, wie ich anfangs dachte. Danach die ARD-Mediathekenserie Die Zweiflers über modernes jüdisches Leben in Deutschland. Warum fühlen sich manche Serien so verdammt authentisch an und wie macht man das? Und darf man sich andererseits bei einer Serie über Auschwitz auch langweilen? Wir sprechen über die Romanverfilmung The Tattooist of Auschwitz bei Sky und Wow. Auch der Science-Fiction-Sender unseres Vertrauens hat Neuware am Start, Apple TV Plus. Dark Matter, der Zeitenläufer, ebenfalls die Serienverfilmung eines Bestseller-Romans mit Star-Aufgebot. Am Schluss noch bei Amazon die Serienadaption von Save Me, wohl dem deutschen Young Adult oder New Adult Roman der letzten Jahre. Kann man so etwas auch als Old Adult sehen? Oder sind wir hoffnungslos für die Romantik und die wichtigen Fragen dieses Lebensabschnitts verloren? Lieber Jan, ich frage dich.
Lieber Erik, das war die Frage. Okay,
alles klar. Das war die Frage.
Um Gottes Willen, wir sind natürlich nicht verloren für die Romantik, hoffe ich mal, egal in welchem Alter. Die Liebe ist ja ein lebenslanges Thema, aber ich finde grundsätzlich, dass Coming-of-Age-Themen sind etwas, was in jeder Altersklasse interessieren kann. Und das ja auch eins ist, dass sozusagen, glaube ich, sogar das Erfolgreichste ist in den letzten Jahren, so neben Mystery, dass halt jeder Stoff irgendwie versucht zu erzählen, wie wir geworden sind oder woraus wir entstanden sind, was wir heute sind.
Ja.
Und da finde ich so eine Sache wie Maxton Hall ist jetzt natürlich nicht so in meiner Lieblingserzählstruktur ausformuliert, aber es ist trotzdem ein Stoff, der mich total interessiert.
Du hast schon recht, wir haben auch hier in dem Podcast, der ja mittlerweile auch immerhin schon 3 Jahre alt ist, auch immer wieder über Coming-of-Age-Stoffe gesprochen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ein paar dabei waren, die mich auch total gepackt haben. Ich erinnere immer wieder gerne an diese kleine Sky-Serie Almost Fly, wie Hip-Hop nach Deutschland kam. Das hat mich total angesprochen, obwohl ich mich jetzt nicht eins zu eins in der Rolle dieser Jugendlichen da gesehen habe. Aber Coming-of-Age kann auch Old Adults faszinieren. Und wir schauen später, wie uns das bei dieser Serienverfilmung von Save Me, ob das funktioniert hat bei uns. Zum Anfang vielleicht ein paar kleine Neuerungen. Wir haben unseren Instagram-Account ziemlich aufgeschickt, aufgehübscht. Da passiert eine Menge. Unter anderem erfahrt ihr dort immer am Tag vor unserer Aufzeichnung schon die Themen. Und ansonsten gibt es auch ab und zu ganz schöne Fotos von unseren Aufnahmesituationen. Demnächst werden wir hier im Podcast auch Gäste haben. Dann ist die Sache mit den Fotos noch interessanter, sage ich mal. Und ja, ansonsten würden wir uns sehr freuen über Bewertungen auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo ihr uns sonst hört, weil das bringt unseren Werbe- und Sponsoren- und Paywall-freien Podcast ein bisschen weiter. Danke. Ja, und wir starten mit Rentierbaby, wo ich wirklich am Anfang dachte, das ist wahrscheinlich eine Kinderserie, aber es ist ziemlich genau das Gegenteil von einer Kinderserie. Viele von euch haben es vielleicht gesehen schon, es ist in den 70 Ländern weltweit auf Nummer 1. Also es ist eigentlich ein Sensationserfolg, wie vielleicht zuletzt Squid Game, also eine Serie, von der niemand was erwartet hat, die niemand auf dem Zettel hatte und die trotzdem weltweit die Menschen begeistert. Worum geht's? Für die, die es noch nicht gesehen haben, versuche ich es nicht zu spoilern. Es geht um den schottischen Comedian und Autor Richard Gadd, 34 Jahre alt ist er, der in der Geschichte sich selbst aber Donnie Dunn nennt. Also er erzählt hier seine eigene Geschichte, die er auch schon mal in einem Londoner Bühnenstück, was preisgekrönt ist, auch zum Besten gegeben hat. Dieser Donnie arbeitet in einem Londoner Pub, wo er sich seinen Lebensunterhalt verdient, weil er als Comedian, der eigentlich sein will, kein Geld verdient. Und man sieht auch immer wieder mal seine Auftritte und die sind wirklich ein bisschen fremdschämenmäßig. Während er in diesem Pub arbeitet, wird er von einer etwa 10 Jahre älteren, stark übergewichtigen Frau angesprochen. Sie heißt Martha Scott und wird gespielt von Jessica Gunning. Donnie spendiert dieser Martha einen Tee, ist nett zu ihr, unterhält sich mit ihr, woraufhin sie jeden Tag wiederkommt, stundenlang an der Theke sitzt und mit ihm reden will und lachen will. Und so beides ungefähr so wie ein Wasserfall redet und lacht. Und wir erfahren relativ bald, es handelt sich um eine Stalkerin. 2 Jahre geht diese Geschichte rund um diese Stalking-Beziehung und die Geschichte eskaliert in verschiedene Richtungen. Und einige von diesen Richtungen sind ziemlich unerwartet, weswegen ich hier auch für die, die es noch nicht gesehen haben, das nicht spoilern will. Jan, ich habe dir die Serie ja so ein bisschen verschrieben und bin ja immer sehr gespannt, weil ich jetzt noch überhaupt nicht weiß, wie du dazu stehst. Hattest du davon gehört?
Ich hatte davon gehört, aber so überhaupt nichts Inhaltliches. Ich habe den Namen gehört, ich habe gehört, dass es total, total steil geht in vielen Ländern und aber tatsächlich, meine erste Assoziation war, glaube ich, weil ja auch gerade jetzt wieder Rentierbeobachtung in Skandinavien bei RTL oder sowas total erfolgreich
Slow
ist.
Slow TV.
Genau, Slow TV. Ich dachte wirklich, ich habe was völlig anderes davon erwartet und es liegt aber auch immer daran, dass Netflix ja überhaupt keine Pressearbeit betreibt. Deswegen habe ich das vorher gar nicht mitbekommen.
Ja, bei manchen Sachen tun sie es schon.
Bei manchen schon.
Aber hier haben sie es, ich glaube, es ist so ähnlich wie bei Squid Game. Es hatte einfach niemand auf dem Zettel.
Es hat auch die Süddeutsche hat auch gestern davon berichtet, also auch irgendwie 3 Wochen danach oder 4 Wochen nach dem Start. Es ist natürlich erstmal die Serienversion von Misery, von Stephen Kings Geschichte eines Schriftstellers, der irgendwie in die Fänge einer Stalkerin gerät. Und auch die Hauptfigur, also damals gespielt von Kathy Bates, die ist schon relativ ähnlich so. Also die sind sich nicht nur körperlich, sondern auch so mental vergleichsweise sind vergleichbar.
Stephen King hat übrigens sich als Fan von Rentierbaby geoutet.
Habe ich auch gelesen, ja. Holy Shit hat er, glaube ich, irgendwie gepostet.
Ja, Holy Shit, genau.
Es ist tatsächlich so, dass diese Serie hat eine unglaubliche Sogwirkung. Also ich habe schon, als ich es angemacht habe und da stand halt ab 18, dachte ich, oh weia, was passiert denn hier? Weil ich meine, nicht mal Walking Dead ist ab 18. So, das ist halt wirklich richtig selten, dass etwas die Jugendfreigabe verweigert wird oder dass es sich das selbst verweigert, weil das organisieren die ja selbst. Und man kommt so in diese Serie rein, hat die ganze Zeit im Hinterkopf, es ist ab 18, irgendwann wird es auch ab 18 aussehen. Und es passiert aber erstmal ganz lange nichts. Es ist immer diese Ahnung, aber diese Ahnung entfacht eine so gruselige Sogwirkung, dass da irgendwas passiert. Und auch diese Figur, dieser Martha, die ist auf eine so spooky Art unangenehm und einvernehmend und so klettenartig, dass man sie nicht los wird. Also wirklich wie so ein Fleck am T-Shirt, das soll jetzt nicht despektierlich und was sie betrifft klingen. Das ist einfach, ich war selber die ganze Zeit überrascht, wie es mich so packen kann, ohne dass eigentlich viel passiert. Man sieht ja immer nur diese beiden miteinander interagieren. Man sieht vor allem auch, dass sie ihn stalkt, aber er sich auch sehr, sehr bereitwillig stalken lässt, weil er von jemandem Aufmerksamkeit kriegt als gescheiterter Comedian, die ihn sogar in einer Aufführung mal dazu bringt, dass die Zuschauerinnen das erste Mal lachen über ihn so, weil sie mit ihm anfängt so zu interagieren im Publikum, so zwischen Publikum und Bühne. Das ist so, diese ganze Konstellation ist total fesselnd. Und ich bin aber tatsächlich noch nicht so weit, dass das ab 18 manifestiert wird. Also ich stecke noch in der Mitte der Serie fest.
Okay.
Und bin sehr gespannt, was passiert.
Also es gibt ich habe am Anfang gedacht, okay, jetzt eskaliert das immer weiter. Und normalerweise gibt es ja in Serien so typische Eskalationsspiralen, die manchmal auch dann langweilen. Alles wird immer noch krasser. Das ist ja so eine typische Thriller-Struktur, die wir oft auch hier kritisieren, wenn man sagt, okay, jetzt wird's noch krasser und jetzt kommt noch mehr Tempo dazu.
Und jetzt geht er in den Keller.
Genau, jetzt wird's noch unglaubwürdiger. Und hier bleibt es alles sehr realistisch. Und ich habe mich so gefragt, okay, weil du jetzt sagtest, du bist noch nicht ganz durch, ich habe die Serie zu Ende gesehen. Ich habe mich gefragt, 7 Folgen sind das ja, die alle schon seit 11. April bei Netflix verfügbar sind, so 27 bis 45 Minuten Spieldauer. Und ich habe mich gefragt nach 3 Folgen, okay, aber wie will er jetzt 7 Folgen mit dieser Geschichte füllen? Und da muss man sagen, das kriegt relativ irre Wendungen, das kriegt ganz neue Perspektiven, sodass diese 7 Folgen auch wirklich die perfekte Länge für diese Serie sind. Also es gibt in diesen 7 Folgen Twists, die psychologisch unfassbar interessant sind. Und deswegen glaube ich auch, dass die Leute die alle ziemlich durchgesuchtet haben. Und was bei dieser Serie ja auch noch interessant ist, ist, dass sie einen unglaublichen Impact auf das normale Leben oder auf die Öffentlichkeit gehabt hat. Weil nicht nur, dass sie sehr erfolgreich ist, sondern in England, also die Serie kommt ja aus England, dieser Richard Gadd ist ein Schotte, dieser Comedian, hat das Ganze so eine Art Hexenjagd ausgelöst, weil es war schon bekannt, es ist eine wahre Geschichte Richard Gadd erzählt eine wahre Geschichte. Er wurde 2 Jahre von einem Fan oder von einer Frau gestalkt. Und es kommt ja noch eine andere Geschichte dann später, die wir hier nicht spoilern wollen. Und die Öffentlichkeit hat extrem akribisch nach den wahren Figuren hinter dieser Fiction gesucht. Und das führte dazu, dass ganz viele Leute angegangen worden sind. Das muss die sein, das muss der sein, sodass der Richard Gadd oder auch die Jessica Gunning, die Martha spielt, also öffentlich dazu aufrufen mussten, die Leute in Ruhe zu lassen, dass Freunde von ihnen also angegangen worden sind oder Shitstorms über sich ergehen haben lassen müssen. Und es gibt sogar eine Frau, die sich als echte Martha geoutet hat, die ihre Geschichte irgendeinem Revolverblatt, Daily Mail, Daily Mirror verkauft hat und darin jetzt erzählt, dass die ganze Geschichte genau andersrum war, dass sie von ihm gestalkt wurde und so. Also es ist ein unfassbarer Bass rund um diese Serie, aber auch ganz schön viel, ich sag mal, so gefährliche Diskussions- in Anführungszeichen Kultur.
Also sowas hinterlässt mich immer ein wenig skeptisch, inwieweit sowas nicht auch von der Produktion gesteuert wird.
Glaube ich, also in dem Fall irgendwie nicht. Dazu ist es zu heftig, das Ganze.
Okay, aber vielleicht ist es ihnen entglitten. So, man kriegt halt die Social Bubbles, kriegt man ja mittlerweile sehr schnell aufgekocht. So, und das ist halt, wenn du so etwas reinstreust, es gab es irgendwie vor mittlerweile auch schon wieder 20 Jahren mit Blair Witch Project, war ja auch so das erste Found-Footage-Projekt, sowas halt so, also eine Mockumentary, die bei den Menschen den Eindruck erweckt hat, dass es tatsächlich passiert ist. Also dass da Leute in den Wald gegangen sind und eine Hexe gesucht und dabei sind welche ums Leben gekommen und so weiter. Und hier ist es tatsächlich so, vielleicht haben sie ein bisschen was in die verschiedenen Foren reingetriggert und haben halt geguckt, was passiert und haben dann gemerkt, so hups, jetzt haben sie hier aber eine ganz schöne Pandora geöffnet. So. Und das sind dann vielleicht sogar ein bisschen geschockt, aber vielleicht auch einfach gar nicht geschockt, weil dieser Hustle, der darum gemacht wird, ist mega PR. Also da wird sich niemand selbst wenn sich da jetzt Leute gegenseitig an die Gurgel springen oder sowas, wird sich niemand bei Netflix auch nur annähernd darüber echauffieren, sondern die Hände reiben.
Bei Netflix tatsächlich nicht. Für die ist es natürlich eine super PR. Aber was ich jetzt von Richard Gadd oder von dieser Jessica Gunning gelesen habe, das klang schon relativ authentisch entsetzt. Ja, dass sie wirklich gerade eher, also der Autor Richard Gadd, da geht es wirklich um sehr, sehr persönliche Sachen. Es geht um Dinge in der Serie, die sind noch persönlicher und noch schwieriger, traumatischer als diese Stalking-Geschichte. Dem nehme ich das schon ab, wenn er entsetzt ist darüber, dass einige Leute, die er auch kennt, verdächtigt werden, diese oder jene Person aus der Serie zu sein.
Ja, ist ein bisschen naiv, aber klar kann ich es auch verstehen. Ich war noch nicht in so einer Situation, dass ich irgendwie ein Kunstwerk oder sowas verbreitet habe, das so eine Wirkung erzielt. Aber also bitte, ich finde, das ist total erwartbar, was da passiert. Ob das jetzt in dieser Intensität erwartbar sein muss, das ist ja eher so eine soziokulturelle Debatte über unsere Diskussionsstruktur und Kultur im Allgemeinen, wie sie heutzutage läuft. Aber ich finde daran nichts überraschend und ich finde es noch nicht mal schockierend. Das wiederum ist ein bisschen schockierend. Also was ich selber an mir schockierend finde, dass mich das nicht schockiert hat, weil man schon mittlerweile so abgestumpft ist über diese Umgangsformen in den sozialen Medien, dass es irgendwie einfach der Normalfall geworden ist.
Aber abgestumpft ist ein gutes Stichwort in der Hinsicht, dass man hat ja schon andere Serien gesehen, die sich mit Stalking oder solchen Themen beschäftigen, aber irgendwie scheint es hier so zu sein, dass es einem näher geht. Auch diese Fremdschämen-Situation finde ich in Reindeer Baby, wie es im englischen Original heißt, noch krasser. Glaubst du, dass das auch ein Grund für den Erfolg ist, dass diese Fremdschämen-Situationen, und die gehen ja nicht nur in dieses Sexuelle oder in dieses Stalking hinein, sondern die reichen ja bis hin zu diesen Comedy-Auftritten, die man immer wieder sieht von ihm, die halt überhaupt nicht lustig sind und wo er praktisch vorm Audience steht und keiner lacht und er versucht es immer wieder. Also ging dir das auch so, dass man, das ist so ein bisschen wie dieser berühmte Verkehrsunfall, wo man nicht weg.
Ja, kann, aber ne? Es ist einfach virtuos gemacht. Also sie haben das wirklich auch, der Gadd spielt, also Richard Gadd spielt das ja, ich finde es total mutig, was er macht.
Ja.
So wie er sich da selber spielt. Also dass sich so eine Rolle, also eben weil sie ja auch offenbar sehr nah an seiner Persönlichkeit liegt.
Wobei es einen kleinen Unterschied gibt. Ich habe seine Biografie gesehen. Also es mag alles eins zu eins oder mehr oder weniger so stimmen, die Geschichte. Aber was nicht stimmt, ist, dass er ein erfolgloser Comedian war. Weil der Typ ist jetzt 34 und der gewann schon seine ersten Comedy-Preise mit Mitte 20. 2016 hat er schon den ersten fetten Preis und hatte schon Shows in London und so. Also das stimmt nicht. Aber was wirklich stimmt, ist, dass, also ich glaube, fast nie hat sich jemand in einer Serie emotional so nackig gemacht wie dieser Richard Gadd in Rentierbaby.
Ja, und auch sehr glaubhaft nackig, finde ich. Also so auch seine Persönlichkeitsstruktur wird sehr, sehr fein gezeichnet, wie er sich da reinbegibt in diese Situation, wie die ist total unangenehm, die Frau in jeder Hinsicht unangenehm. Und er sagt dann manchmal halt auch, warum er, also das, er skizziert sein Mitleid, das er mit ihr hatte und wie dieses Mitleid halt gegen alle Vernunft das Stalking-Modell wieder aufrechterhält. Also das System, das ihn eigentlich zum Brennen bringt, dem führt er ständig wieder neuen Brennstoff zu. Und das ist so ein, ich habe versucht, mir das vorzustellen, wie ich in so einer Situation reagieren würde und konnte es nachvollziehen. Also ich konnte seine Beweggründe da nicht rauszugehen, und damit fängt ja die Serie an, dass er zur Polizei geht und das schildert, und der Polizist merkt halt, warum kommen Sie denn erst jetzt, wenn Sie schon 4000 Mails bekommen haben und es immer ruppiger wurde, was da passiert ist und sowas. Und er kann sich das selbst gar nicht erklären, erklärt das aber durch diese Serie. So. Ja. Also guckt euch das an, das ist wirklich...
Es ist wirklich etwas, was man gesehen hat. Haben muss.
Was man gesehen haben und, muss, ja.
Ja, es ist wirklich auch etwas, was ganz, ganz anders ist als alle anderen Serien, die man wirklich schon so sich irgendwie angeschaut hat. Und ich finde, Spiegel Online hat es ganz gut, das ist, glaube ich, auch die einzige Kritik aus der Presse, die ich heute im Podcast vorlese, hat es ganz gut getroffen, auch in diesem Mix, in diesem Genre-Mix. Die schreiben auch übrigens recht spät, die sind auch recht spät auf die Serie angesprungen, ich glaube letzte Woche. Die Dialoge sind am Tempo der Komödie geschult. Die Kamera spricht mit schnellen Schnitten, schrägen Perspektiven oder plötzlichen Nahaufnahmen die Bildsprache des Horrorfilms. Dabei geht es nicht um Zombies oder andere ausgedachte Quatschfiguren. Es geht um den Versuch eines traumatisierten Vergewaltigungsopfers Donny, die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen. Es geht um Scham, Selbsthass, Mitleid, Schuld, Einsamkeit, Begehren, Selbstbetrug und Verzweiflung. Zitat Ende. Und was ich eben noch sagen wollte zu diesem sich nackig machen, also es gibt ja noch so viele andere Aspekte in dieser Figur Donny, die mit Fremdscham oder die andere Leute zu Fremdscham bringen würden. Also zum Beispiel hat er ja dann auch eine echte Freundin oder so ein echtes Love Interest. Das ist nämlich, er verliebt sich in eine Transfrau. Und das ist ja auch in dieser Serie geschildert. Und es ist letztendlich auch wieder ein Tabuthema, mit dem er sich selber konfrontiert.
Ja, wo auch überhaupt kein Aufhebens drum macht.
Nein.
Das ist wirklich, wirklich faszinierend. Ich ärgere mich jetzt wahnsinnig über dieses Zitat eben vom Spiegel, weil die da drin was spoilern, was du nicht spoilern darfst. Ich wiederhole jetzt den Begriff nicht, aber es ist wirklich eine Frechheit. Und es ist unprofessionell, was sie machen, dass sie so weit in die Handlung vorgreifen, die sich erst nach 5 Folgen oder sowas manifestiert. Ich bin entsetzt. Spiegel, echt.
Mach gut, mal deine Hausaufgaben. Vielleicht, ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil mir andere Dinge in diesem Zitat wichtiger waren, nämlich dass die zum Beispiel Dialoge wie Komödie teilweise funktionieren und die Kamera und vieles andere in dieser Serie wie ein Horrorfilm. Aber du hast schon recht, sollte man eigentlich nicht machen.
Also nicht ignoriert das, was Erik gerade vorgelesen hat, das ist nicht relevant.
Ich fand es übrigens nochmal ganz interessant, in vielen Artikeln waren die Latte der Nachrichten, die Martha an den Donny geschickt hat, nochmal aufgeführt. Es waren in der Realität angeblich 41.071 E-Mails, die sie an ihn geschrieben hat, 350 Stunden Sprachnachrichten, 744 Tweets und 46 Facebook-Nachrichten. Achso, und 106 Briefseiten hat sie ihm noch geschrieben. Also ich finde, das ist sicherlich die ungewöhnlichste und unwahrscheinlichste Nummer 1 Netflix-Serie vielleicht in der Geschichte dieses Senders. Und etwas, was man tatsächlich gesehen haben muss.
Finde ich auch, ja.
Ja, falls ihr es noch nicht getan habt, tut es, aber tut es nicht mit euren Kindern, auch nicht mit jugendlichen Kindern, und tut es nicht, wenn ihr zart beseitet seid, was diese Dinge betrifft, die da verhandelt werden.
Ach, kann ja auch eine Therapie sein, mit sowas besser umgehen zu können oder sowas.
Das ist aber eine Schocktherapie.
Ja, okay.
Wollen wir es damit bewenden lassen?
Wir haben es ja gefeiert, also mehr als feiern können wir dich nicht.
Damit kommen wir zu unserer, ich glaube, die alle anderen Serien, die wir heute besprechen, da müsst ihr irgendwie noch so ein paar Tage, eine andere ist noch schon gestartet. Genau, Die Zweifler, 6 Folgen, ARD Mediathek, ab heute, 3.5., unser Aufzeichnungstag. oder ab 10.05.22 linear im ersten Jahr. Worum geht's in der Serie mit dem etwas merkwürdigen Namen Die Zweiflers?
Ja, ist gar nicht so merkwürdig, wenn man weiß, worum es geht. Es geht um den jüdischen Feinkostpatriarchen Simcha Zweifler. Es ist ja bekannt, dass in der jüdischen Kultur oder eben in der antisemitischen Kultur die Menschen jüdischen Glaubens immer Namen bekommen haben, die irgendetwas mit ihrer Situation oder ihrem Beruf oder sonst irgendwas zu tun hatten. Also der heißt Simcha Zweifler. Und der lebt in Frankfurt und sammelt seine Mischpoke, kann man da sagen, also seine Familie um sich, weil dieses Geschäft, das, was irgendwie als Imperium beschrieben wird, habe ich nicht ganz verstanden. Man ist immer nur in einem Feinkostgeschäft mit angeschlossenem Restaurant, das will er verkaufen. Und da kommt auch sein Enkel Samuel aus Berlin, der dort, glaube ich, irgendwie sowas wie ein Plattenlabel betreibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Es war mir nicht ganz klar, wie seine Familiensituation ist, aber er ist auf jeden Fall im Musikbusiness drin. Kommt dazu und setzt sich mit dem zusammen und verliebt sich dann nebenbei in dieser Zeit, wo er bei seiner Familie ist, in eine Köchin namens Saba. Das muss man jetzt sagen, obwohl sich es erst nach einer Weile ausdifferenziert. Mit der bekommt er also ein Kind und diese Schwangerschaft wirft existenzielle Fragen auf, was ihn und was aber auch die gesamte Familie betrifft. Nämlich zum einen konvertiert seine Frau, die halt gar keinen Glauben hat, also extrem atheistisch ist, zum jüdischen Glauben. Und wird sie das Kind beschneiden lassen, wo sie auch große Probleme hat. Es gibt auch noch weitere Fragen, die verhandelt werden, wie zum Beispiel, was ist mit dem dunklen Geheimnis, dass ein Mann namens Juden Sigi, so eine Kiez-Type aus dem Frankfurter Rotlichtmilieu mit sich herumträgt, von Martin Wuttke gespielt. Und noch so eine ganz wichtige Frage dabei, was gibt's zu essen? Weil diese Serie dreht sich permanent darum, wie diese Leute beieinander sitzen, über das Leben und ihr Leben diskutieren und dabei unfassbar große Mengen an wahrscheinlich jüdischen Spezereien auf dem Tisch haben, die dann immer ständig so in Nahaufnahme gefilmt werden. Das ist so ein bisschen die Geschichte, um die sich diese insgesamt
deine 45
Minuten in der ARD-Mediathek dreht. Und entlang dieser Debatte verhandelt der Showrunner David Hadda, den ich vorher nicht kannte, so den. Du atmest tief, kennst du ihn?
Ja, David Hadda ist, der hat schon einen Deutschen Fernsehpreis und Grimme-Preis zu Hause stehen. Der hat nämlich Freitagnacht Juice gemacht.
Ach, das hat er gemacht,
okay, alles klar. Und noch so ein paar andere Sachen. Der ist tatsächlich, also ich glaube in diesem Samuel heißt der junge Typ, der mit dem Plattenfilm.
Sam.
Ich glaube, das ist so ein bisschen seine eigene Geschichte.
Okay.
Also der kommt auch aus Frankfurt, David Hadda, aus einer jüdischen Familie und der hat auch, ich glaube, wie die Hauptfigur auch Jura studiert und hatte aber eigentlich immer schon so ein Faible für Filme machen, auch für Comedy vor allem. Und dann hat er so ein bisschen seine Familie auch angelogen, die immer wollten, dass er Anwalt wird und hat dann schon teilweise so Comedy gemacht und okay. Filmproduktion und so. Ich habe einen Podcast mit ihm gehört und ist auch nach Berlin gegangen, hat da eine Produktionsfirma gegründet, die hat schon einige ziemlich erfolgreiche und auch gut kritisierte Sachen gemacht. Und das bekannteste ist Freitagnacht Juice. Und ich muss so lachen, weil du sagtest, es geht um Essen. Ich habe, wie gesagt, diesen Podcast gehört, wo er zu Gast war. Und sie haben halt über Freitagnacht Juice gesprochen. Und da wird ja auch immer gegessen.
Immer gegessen,
also
ja.
Daniel,
läuft ja nicht mehr leider.
Nee, oder? Es gibt jetzt eine zweite Staffel.
Gibt es eine Staffel? Gut.
Freitagnacht Juice international.
Ja.
Wo der Daniel Donskoy, also der Host, jetzt irgendwie so reist. Also ich habe eine Folge reingeguckt, die in Istanbul spielt, wo er sozusagen nach jüdischem Leben und so weiß da. Und was sie in dem Podcast gesagt haben, war, ja, ihr esst ja immer oder der Donskoy als Gastgeber kocht immer. Und da meinte der Hadda, ja, das ist irgendwie so eine Sache, die hat er irgendwann gemerkt, dass wenn Leute zusammensitzen und essen, entsteht automatisch eine lockere Atmosphäre.
Und deswegen sieht man die auch wirklich tatsächlich die ganze Zeit beim Essen so, weil es geht um Kommunikation. Also diese ganze Serie ist eine kommunikative Serie. Das wollte ich dich fragen. Es wird so ein bisschen bei der ARD als Tragikomödie oder gar nicht so wahnsinnig tragisch, aber als Komödie gehandelt. Ich habe mich immer ganz gefragt, ist das eine Komödie oder ist das einfach ein harter Stoff, der leicht erzählt wird?
Also es wird als Dramedy bezeichnet.
Sowas, ne?
Und ich muss sagen, ich habe die erste Folge gesehen und war sehr angetan, habe da aber relativ wenig Comedy drin gefunden und habe dann die zweite Folge, da wird es dann so ein bisschen lustiger oder es gibt mehr Situationen, die man auch in Richtung Comedy interpretieren könnte. Ja, Dramedy von mir aus. Nenn es Dramedy.
Also es gibt halt zwei Figuren in dieser Serie, die sind so ein bisschen knallchargenartig aufgebaut. Das ist einerseits dieser Martin Wuttke.
Martin Wuttke ist, glaube ich, seit 5 oder 8 Jahren spielt er nur noch Knallchargen.
Ich glaube, der hat vorher auch schon Knallchargen. Ich halte auch gar nicht so wahnsinnig viel von dem. Der spielt immer so ein bisschen, immer dieses runtergeregelte, so grimmig, raue, kiezige sowas. Das spielt er wahnsinnig gerne.
Immer ich glaube, der war 1-2 Mal Schauspieler des Jahres in Deutschland, ne? Von diesem Theaterpreis.
Ist auch ein Spitzenbühnenschauspieler. Spieler, glaube ich. Egal, ich will jetzt ja auch kein Martin Wuttke-Bashing machen, aber der ist halt völlig drüber. Der erpresst ja diesen Simcha-Zweifler wegen irgendwas, was in seiner Vergangenheit passiert ist. Und dann gibt es noch die Mutter der Kompanie, gespielt von Sunny Mills. Die ist auch manchmal so ein bisschen drüber. Die will halt, dass alles irgendwie, die will, dass alles so läuft, wie sie sich das vorstellt. Und die ist sehr darauf aus, jüdische Traditionen hochzuhalten und sowas.
Und sie ist auch ziemlich übergriffig, dieser Schwiegertochter ins B. Man muss vielleicht sagen, das ist eine Engländerin, eine dunkelhäutige Engländerin. Und also im Prinzip ist es so eine Culture-Clash-Serie, weil auch dieser Cast, ich habe mir diese ganzen Leute mal angeguckt, wo die alle herkommen. Also dieser Opa, dieser Patriarch, das ist ja ein Amerikaner, also ein Jude aus New York. Dann dieser Vater von der Hauptfigur ist, glaube ich, ein Israeli, ukrainischer Herkunft. Also bei manchen Figuren merkst du auch, dass sie sich das Deutsch ein bisschen angelernt haben. Ansonsten wird auch viel Jiddisch gesprochen, fand ich sehr schön. Ja. Irgendwie Jiddisch ist eine Sprache, der ich sehr gerne zuhöre. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie viele Leute tatsächlich noch in deren Generation, bei diesen Leuten, die da gefeatured werden, tatsächlich noch Jiddisch sprechen.
Also ja, die jungen Leute tun es ja nicht. Sie verstehen es so ein bisschen. Ne? Also es ist auch tatsächlich, der David Hatter hat bis auf die zwei nicht-jüdischen Hauptfiguren, also diese Saba und den Juden-Sigi, der aber nur so heißt, weil er immer schon Geschäfte gemacht hat mit Juden, so wie ich das verstanden habe. Das sind die beiden einzigen, die selber biografisch keinen jüdischen Hintergrund haben. Das heißt, er hat sowohl den Aaron Alteras zum Beispiel, der die Hauptfigur, den Sam spielt, als auch die Sunny Mills zum Beispiel. Die haben alle jüdischen Hintergrund. Das ist dem wohl auch sehr wichtig, dass er mit denen arbeitet. Und ich bin da jetzt nicht in die Tiefe eingestiegen. Ich würde mich auch nicht wundern,
wenn
er...
Sunny Mills hat auch einen jüdischen Hintergrund. Das wusste ich nicht. So.
Und also, ob die jetzt jüdischen Glauben sind, ob sie das noch praktizieren, ist eine andere Frage. Aber die kommen aus... Also, die haben biografische Bezüge. Und das ist dem wohl total wichtig. Und Ich versuche solche Serien ja immer zu verstehen. Ich versuche ja immer, was wollen solche Serien? Warum arbeiten die mit dem Judentum als Themenschwerpunkt? Und da gibt es so verschiedene Klammern, die damit arbeiten können. Es gab vor ungefähr 20 Jahren mal mit Ben Becker eine Serie, einen Film, Ein ganz gewöhnlicher Jude. Ich weiß nicht, ob du den erinnerst.
Den kenne ich nur vom Namen
her. Ja, hat er, glaube ich, auch mehrere Preise für bekommen, wo es explizit und ausschließlich um die Frage geht, was macht dich als Juden und als Jüdin aus in einer Gesellschaft, die dich und deinesgleichen früher ausgerottet hat oder ausrotten wollte. Und 90 Minuten lang eine einzige Druckbetankung damit, was das in den Köpfen von dir und in den Köpfen deiner Umgebung macht. Und dann gibt es so Sachen wie Alles auf Zucker mit Henry Hübchen oder auch Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut. Auch wieder so ein Ding von jüdischen Menschen, mit jüdischen Menschen gedreht und sowas. Da spielt es praktisch überhaupt keine Rolle. Es ist zwar so ein bisschen, gibt den Rahmen vor, es geht da um die Beschneidung eines Menschen aus jüdischem Zusammenhang, also eines Kindes, der damit irgendwie so seinen Struggle hat und das wird behandelt. Es geht also darum, wie wichtig das in der jüdischen Kultur ist, aber die Shoah zum Beispiel spielt darin überhaupt keine Rolle, auch bei Alles auf Zucker spielt sie zwar natürlich im Hintergrund immer eine Rolle, aber nimmt überhaupt thematisch rückt nicht in den Vordergrund. Und hier schafft es David Hatter, und das ist wirklich sensationell, finde ich, dass er beides miteinander vereint. Einerseits nämlich zu versuchen, die Shoah nicht zu ignorieren, insbesondere die älteren Menschen in dieser Serie, haben das ständig im Hinterkopf und sind teilweise auch richtig verbissen dabei. Die Jüngeren wollen sich davon lösen, wollen aber gleichzeitig auch nicht ihre Kultur verraten oder komplett negieren. Also sie bewegen sich ständig in so einem Hin und Her zwischen Traditionalismus und Moderne. Und es ist ganz interessant, dass er das halt irgendwie 79 Jahre nach der Shoah macht, diesen Move zu gehen, aber gleichzeitig eben auch 79 Sekunden nach der letzten antisemitischen Straftat, die es in Deutschland gegeben hat. Also in einem extrem judenfeindlichen, antisemitischen Klima, in dem wir uns jetzt gerade wieder befinden, hat er es geschafft, eine Serie zu machen, die leicht mit diesem Thema umgeht und trotzdem die Schwere der Vergangenheit und des aktuellen Antisemitismus zu keiner Sekunde ausspart oder lächerlich macht oder in irgendeiner Weise verweichlicht oder sowas. Das ist eine wunderbare Leistung, die er da verbracht hat.
Ja, also ich muss sagen, gerade die erste Folge ist auch sensationell gut gefilmt, das Ganze. Also ich finde, es hat eine unglaubliche Lebendigkeit. Ich habe mir dann auch mal angeschaut, wer führt denn da eigentlich Regie? Das sind irgendwie zwei junge Frauen, zwei Regisseurinnen, die da wirklich sehr, sehr pralle, lebenssatte Bilder produzieren. Ich finde, dieser Aaron Alteraz ist ein sensationeller Leading Man.
Der ist toll.
Du weißt, dass wir den auch schon in Deutsches Haus gesehen haben.
Ja, ja. Ne? Ja, der spielt auch ganz viel. Der hat auch vor kurzem in so einem preisgekrönten Film hat er einen Schausteller gespielt,
zum Beispiel so. Der Typ ist 28, irgendwie ein Berliner.
Er ist zum Niederknien schön. Man ist wirklich eingeschüchtert von seiner
Der klassische
Aktivität.
Leading Man, der hat eine Mordsaura. Ja. Und allein, wenn du den da schon mal durch dieses immer, ich kenne es ja selbst, weil ich aus der Ecke komme, durch dieses sehr fotogene Frankfurter Bahnhofsviertel, weil es eben auch so lebenssatt ist und so krass irgendwie, wo diese Serie spielt und gefilmt ist, wenn der da so durchläuft, dann bist du wirklich wie in so einem frühen Scorsese-Film aus den 70er Jahren mit Harvey Keitel, zu dem wir später noch kommen.
Sein Bruder spielt auch mit, interessanterweise. Ja. Also sein Bruder ist sein echter Bruder, heißt auch Alteraz. Ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen.
Der kleine Bruder, der Blondierte. Ne?
Der spielt das so gut.
Der ist auch gut.
Wirklich, das ist auch Schauspieler.
Ja, ja.
Der spielt es so gut. Der zweifelt halt er zweifelt ein bisschen weniger als sein Bruder. Der ist noch ein bisschen, hat noch ein bisschen mehr Bock, einfach sich zu lösen von der Vergangenheit seiner Ahnen. Und ich hatte den vorher noch überhaupt nicht auf der Reihe. Das ist überwältigend, was der macht.
Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal so klar gemacht haben. Es geht im Prinzip in dieser Serie um diesen Samuel, der sich eben auch durch seine, er ist ja schon nach Berlin gezogen, macht was anderes, ist im Musikbusiness er hat eben keinen Bock, dieses Feinkostgeschäft, dieses Food-Imperium da von den Eltern irgendwie von den Großvater zu übernehmen. Dann lernt er halt eine Frau kennen.
Das habe ich schon erzählt am Anfang.
Nein, ich meine ja, er lernt eine Frau kennen und die ganze Serie erzählt praktisch von so einem Lösungsprozess oder von einem jungen Mann, ich glaube, er soll 30 sein, der sich eben von seiner Familie emanzipieren will und letztendlich ist das Thema der Serie. Und ich muss sagen, schon nach wenigen Minuten hast du den Eindruck, du siehst hier was Besonderes. Also es gibt ja ab und zu alle paar Jahre mal so eine deutsche Serie, wo du sofort merkst, okay, das ist jetzt relevant. Hier haben Leute wirklich den Ton getroffen. Also ich sag mal sowas wie Vier Blocks oder Bad Banks oder so, wo nach wenigen Minuten klar ist, hier die Leute, die wissen, wie es funktioniert. Und das ist nicht more of the same, sondern das ist was Besonderes. Und das ist dem David Hadda hier mit dieser Die Zweifler ist wirklich gelungen.
Ja, er macht ständig Grenzgänge, die eigentlich schwer zu vollziehen sind. Also er schafft es gleichzeitig so lebenssatt und bildgewaltig zu inszenieren und dann aber in einer Sekunde, in der darauffolgenden Sekunde ist die ganze Szenerie total nüchtern und leblos und alles greift so ineinander. Die Figuren sind manchmal total aufgewühlt innerlich und dann wieder dann kommen sie wieder so zur Ruhe. Und das Ganze vollzieht er so übergangslos, ohne dass es irgendwie in Kontrasten gearbeitet sein soll und so.
Es ist super geschnitten auch, die Serie.
Super geschnitten. Ja,
super Kamera.
Ja.
Also man folgt denen einfach durch dieses Leben, durch diese unglaublich geilen Locations auch teilweise. Und die Serie hat auf dem diesjährigen Serienfestival in Cannes den Preis als beste Serie gewonnen, also europäisches Serienfestival.
Und Musik.
Musik ist auch sehr gut.
Musik ist auch. Also es ist halt irgendwie jiddisch, aber es ist kein Kletzmer. Ja. Ist auch wieder so. Es ist so eine Fusion, wo auch so ein bisschen Elektro reinspielt, weil er halt irgendwie aus der Techno, also zumindest aus der elektronischen Musik kommt und so. Gibt auch noch so ein paar Nebenstränge der Geschichte, wo verschiedene andere Ismen angesprochen werden, weil seiner Labelmanager oder einer derjenigen, die halt irgendwie A&R machen oder sowas und eine Künstlerin von ihm sein, das ist so ein ganz misogyner, schmieriger Sexist Und das sind immer noch so kleine Nebenstränge, die dabei aufgegriffen werden, ohne sie zu doll ins Zentrum zu rücken. Also ich finde, das ist wirklich 6x45 Minuten, wie immer, eine sehr, sehr runde Serie geworden. Ja, sehr ausgeglichen.
Aber eben ohne, dass diese ganzen Themen, ob es jetzt Antisemitismus oder was heißt Misogynie, zu explizit, das ist alles beiläufig.
Ganz genau so musst du Probleme leicht erzählen, finde ich. Das kann man, glaube ich, auf Filmhochschulen kannst du das Ding vorführen.
Künftig. Genau. Ich glaube, dieser David Hutter ist einfach ein super Showrunner, der einen sehr guten Blick für Stoffe und auch für Inszenierungen hat.
Ja, danke.
Kommen wir von einer sehr modernen Serie zu einer, wie ich finde, sehr traditionellen Serie, die auch mit jüdischem Leben zu tun hat, nämlich zu einer Romanverfilmung The Tattooist of Auschwitz. 6 Folgen, so um die 50 Minuten, startet am 8. Mai bei Sky und Wow. Jan, worum geht es?
Ich dachte, das wolltest du mir vorstellen.
Ha, nein, da hatte ich noch gesagt, kannst du das nicht vorstellen.
Okay, alles klar.
Würdest du das hinkriegen?
Ja, klar. Nee, also es ist auch relativ, relativ schnell erzählt, glaube ich, einfach, weil es geht um einen jüdischen Mann, der bestimmt so um die 85, 90 sein muss oder sowas.
Gespielt, ich glaube, er war 80 Kettel. Damals, ja.
80, Anfang 80. Okay. Der wird ein bisschen von seiner, ich glaube, es ist sowas wie eine Pflegerin oder sowas, wird er interviewt. Er erzählt ihr in der Gegenwart seine Lebensgeschichte.
In Australien.
Und diese Lebensgeschichte handelt von sich selbst, also von Lani heißt er, wie er als junger Mann ins KZ Auschwitz gekommen ist, also ins Vernichtungslager Auschwitz gekommen ist. Und dort zum einen versucht sich am Leben zu halten, indem er dafür zuständig ist, den Neuankömmlingen diese Häftlingsnummer einzutätowieren, deswegen The Tattooist. Und gleichzeitig verliebt er sich in eine slowakische Frau, die wirkt sehr jung. Der ist auch Slowake, die in dieses Lager kommt, und die Serie erzählt über 6x50, sind es 6x50?
Nee, also ein bisschen mehr als so 50 plus Minuten.
Genau, 6x50 6 Minuten Folgen. Ungefähr bei Sky ab nächster Woche, ab 8.5. Was ist das für ein Datum? Montag,
Dienstag? Das ist der 8.5.
Das ist der 8.5, ja. Das
Wochenende, glaube ich, ja.
Erzählt da halt, wie diese beiden versuchen, in diesem unmenschlichen, entmenschlichten System des Vernichtungslagers zusammen Kontakt aufzubauen und miteinander in Kontakt zu kommen und also diese zart keimende Liebe irgendwie ins Laufen zu kriegen und am Laufen zu halten, was eigentlich völlig ausgeschlossen ist, was genauso wie damals bei Das Leben ist schön oder sowas mit Roberto Benigni.
Die Assoziation hatte ich auch.
Ja, der versucht halt sein Kind, also ich glaube, es war auch Auschwitz, wo Kinder eigentlich verboten waren, zumindest in den Blöcken, in denen die außerhalb des Familienlagers sich befunden haben, und schafft es halt, sein kleines Kind halt durch dieses Lagerleben durchzubekommen. Das ist eine völlig surreale Geschichte. Jetzt musst du mir kurz ein bisschen helfen, wie der Regisseur ist, weil das habe ich mir hier gar nicht aufgeschrieben.
Tatsächlich habe ich mir den Regisseur auch nicht aufgeschrieben, aber ich kann euch sagen, dass das praktisch nach dem gleichnamigen Roman entstanden ist. Und dieser Lali, gespielt von Harvey Keitel, das hast du schon gesagt, erzählt praktisch sie sieht so ein bisschen aus wie eine Pflegerin, aber sie sagt ihm, glaube ich, in einer der ersten Szenen, ja, sie hat Schriftstellerkurse besucht, also so Writing Courses. Sie möchte gerne Schriftstellerin werden. Heather Morris, gespielt von Melanie Lynskey. Und das ist halt so auch die wahre Geschichte. Diese Heather Morris hat dann auch tatsächlich diese Lebensgeschichte von Lali aufgeschrieben. Ich glaube, das ist so 2004 bis 2006 passiert. Ich glaube, 2006 oder 2007 ist er, glaube ich, dann auch gestorben. Und es ist praktisch die Situation, dass seine Frau, also diese Liebe, die er im KZ kennengelernt hat, die beide überlebt haben, die sich verloren haben, dann später wiedergefunden haben, hat er gerade verloren, also in der Jetztzeit. Und erst jetzt ist er sozusagen in der Lage, diese Geschichte von den beiden zu erzählen. Und daraus wurde dann tatsächlich dieser Roman, The Tattooist of Auschwitz, der auch ein Bestseller-Roman war auf der New Yorker Bestsellerliste, so, die in Amerika sozusagen das Pendant zum Spiegel-Bestsellerliste ist. Und jetzt wurde das Ganze eben von Sky verfilmt.
Genau, und du hast gesagt, es ist langweilig? Also so, oder darf der Holocaust auch langweilig?
Ja, also hast du schon gesagt? Wir können ruhig mal in die Wertung mit reingehen. Also ich fand diese Lagerdarstellung, also es geht ja erstmal sehr stark, werden die Schrecken in diesem Lager erzählt. Und ich hatte so den Eindruck, dass ich sowas schon oft gesehen habe.
Ja.
Und dass das Ganze auch in seiner Machart zwar einerseits solide ist, die Serie, allerdings auch ein bisschen melodramatisch. Der Stoff hat eine gewisse Melodramatik.
Ja, das stimmt. Also es ist auch eine Liebesgeschichte im Untergang sozusagen. Also dass wenn das ohne Melodramatik erzählt wird, das wäre halt immer echt ein neuer Move. So, es ist schwer.
Ich habe auch wirklich Probleme damit. Ich habe mir auch echt überlegt, ob ich das sagen soll. Aber ich finde letztendlich, wenn man dieses Gefühl hat, ich fand die Serie nicht so gelungen, muss ich sagen. Ja. Sie hat mich gelangweilt. Und das muss man sagen, ich habe mich immer gefreut, wenn es in die Jetztzeit gewandert ist, also in dieses Apartment da in Melbourne, wo dieser Lali heute lebt mit seiner Pflegerin, weil natürlich sowohl der alte Harvey Keitel als auch Mela Levinsky zwei ausgezeichnete Schauspieler sind. Aber wie sie dann versuchen, sich diesem Thema zu nähern, da gibt es natürlich viele Verdrängungen und nach kommt so raus, von welchen posttraumatischen Belastungsstörungen die beiden und vor allem auch die Frau, die mittlerweile verstorbene Frau, irgendwie ein Leben lang gefesselt waren. Oder es gibt so einen Aufseher, gespielt von
Jonas Ney.
So ein SS-Mann, mit dem er praktisch so eine etwas merkwürdige Beziehung hatte. Also einerseits war das so der typische Folterknecht, der ist auch richtig böse. Auf der anderen Seite hat er eben auch etwas zu verdanken. Und der erscheint ihm dann auch immer noch in der Jetztzeit. Der sitzt dann auf einmal da irgendwie auf dem Sofa und so. Ich habe immer gedacht, so okay, die Geschichte ist irgendwie klar, worauf die hinaus will, dass sowas eben ewig währt, also solche Traumata, dass man die nie überwinden kann. Und natürlich sind die Nazis unfassbar böse, auch wenn sie manchmal männchen. Wir lernen, Liebe selbst unter härtesten Bedingungen ist möglich. Am Ende singt Barbara Streisand noch den Song Love Will Survive. Das ist ihr erster Song für eine Fernsehserie, ist im Abspann. Und die Bedingungen in Auschwitz waren natürlich die Hölle. Also mir fehlt bei der Serie so ein bisschen der besondere Ansatz, so wie wir den vor kurzem zum Beispiel hier im Deutsches Haus diskutiert haben, wo sich dieses Grauen des Holocaust praktisch in der Intensität der Verdrängung oder im Aufbrechen dieser Verdrängung gezeigt hat. Also ich fand ja, bei Deutsches Haus war eine der besten Szenen, wo sie dann mit dieser Kommission nach Auschwitz reisen und dann einfach diese Schweigeminute machen und dann einfach so eine Gruppe von Leuten da eine Minute lang steht, oder es war sogar länger als eine Minute, und nichts passiert. Ja. Hier bei dieser Serie, The Tattooist of Auschwitz, sehe ich irgendwie nur Auschwitz-Bilder, so wie ich mir sie vorgestellt habe. Und zwar ja so mitteldrastisch, sage ich mal.
Ah ja, oh nee, okay, mal, ich
dir ging es anders mit der Serie? Anders.
Ja, ich fand sie, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es eine Spitzenserie ist, weil tatsächlich viele Bereiche wurden schon gefilmt, also auch gerade diese Drastik des Lageralltags und so weiter. Da nehmen jetzt fiktionale Formate heutzutage auch kein Blatt mehr vom Mund. Das wurde früher immer noch ein bisschen verbrämt, so man konnte nicht alles zeigen. Heute zeigt man, was ist. Und hier zeigt man auch, was ist. Also dieser Beretzky zum Beispiel, nee, Baretzky heißt er.
Das ist wirklich die Jonas Ney-Figur.
Genau, das ist eine reale Figur. Der ist beim ersten Auschwitz-Prozess ist er verurteilt worden zu lebenslanger Haft und hat sich in Haft das Leben genommen. Das heißt, das ist eine verbürgte Figur. Und gemeinsam mit diesem Lani bilden die halt ständig so eine Dichotomie ab, in der sie sich bewegen. Also es geht einerseits um diese totale Abstumpfung, die Menschen dadurch machen. Es halt, sie erleben das Sterben und auch die Willkür, jederzeit sterben zu können, schaffen es aber trotzdem, ihren Alltag aufrechtzuerhalten und irgendwie Lebensmut zu konservieren, was völlig unvorstellbar ist, weil es wirklich, es kann jederzeit vorbei sein. Alles, was du machst, kann für oder gegen dich ausgelegt werden und es kann jederzeit der Nackenschuss kommen oder was auch immer. Das verkörpert halt dieser Lani. Und gleichzeitig gibt es halt auf der anderen Seite diesen Baretzky, der die Allmacht der SS im Lager. Die können machen, was sie wollen. Es gibt keinerlei moralische, rechtliche oder sonst wie hinderliche Faktoren, die sie an ihrem Tun hindern können. Und das handeln die beiden miteinander aus und handeln damit sozusagen so ein Zwischenweg aus zwischen Nackt unter Wölfen, der dieses Thema ja als erstes richtig ja. in seiner ganzen Drastik, am Beispiel des Lager Buchenwalds, erst als Roman und dann mit zwei Verfilmungen, eine in der DDR, eine später im gesamtdeutschen Fernsehen, so zusammengefasst hat quasi. Und dann gibt es auf der anderen Seite jetzt der aktuelle Film Zone of Interest mit ja. Sandra Hüller, wo du halt praktisch überhaupt gar keinen Impact genau. mehr aus Auschwitz bekommst, obwohl du auf der anderen Seite der Mauer spielst, sondern das Grauen nur über die Geräuschkulisse. So. Und mhm. da bewegt sich diese Serie, ohne jetzt die Qualität vor allem von Zone of Interest zu erreichen, bewegt sich da in der Mitte und versucht halt einfach auszubalancieren, welche Pole da aufeinandertreffen. Und das, finde ich, macht die Serie bei aller Melodramatik, die manchmal auch ins Pathetische reinsuppt, sowas, finde ich das gar nicht schlecht gemacht. Und zwar vermittelt auch dadurch, dass der Darsteller von dem Lani, der spielt es mit einer Nüchternheit, die ist wirklich erschütternd. Er heult zwar manchmal mal, also es ist wirklich, er verzweifelt manchmal an sich selbst, aber er ist trotzdem immer, sucht er seine Mitte, um das zu erreichen, was er erreichen kann, nämlich an seine große Liebe heranzukommen und dieses Lager zu überleben. Und das finde ich nicht unglaubhaft.
Also ich finde interessant die ganzen KZ-Vergleichsfilme, die du jetzt aufgeführt hast, aber am meisten hat sich für mich tatsächlich, auch wenn ich den seit damals, glaube ich, nicht nochmal gesehen habe, zumindest nicht in den letzten 20 Jahren, am meisten drängt sich bei mir tatsächlich Das Leben ist schön von und mit Roberto Benigni auf, weil das ist eben auch ein Film, der auf eine gewisse Art melodramatisch ist, weil er eine sehr melodramatische Geschichte erzählt, mit Überleben, mit Kind im KZ. Auf der anderen Seite zeigt er eben das Leben im KZ und geht halt nicht so einen Umweg wie Zone of Interest oder jetzt Deutsches Haus, wo man sagt, wir reflektieren nur diese Erfahrung. Und trotzdem fand ich, dass Das Leben ist schön ist ein Film, der einen absolut gepackt hat und wo man auch wirklich über dieses Melodramatische, was in dem Stoff drinsteckt, das wurde einfach so weggefegt, diese Zweifel, die man da hatte, ob man da jetzt ergriffen sein kann oder nicht. Man war einfach ergriffen. Und das hat mir hier irgendwie gefehlt. Irgendwie hatte ich bei The Tattooist of Auschwitz das Gefühl, dass ich jetzt einfach an die Hand genommen werde und soll jetzt irgendwie dieses und jenes Gefühl bei der und der Szene empfinden.
Genau, ich hatte auch, also ich finde, der Vergleich zu Das Leben ist schön hinkt insofern, als das damals völlig neu war.
Ja.
Eine Komödie quasi, oder man kann es ja als Komödie bezeichnen, Tragikomödie oder sowas, aus Auschwitz, völlig undenkbar bis dahin.
Man muss vielleicht noch mal sagen, für die Leute, die Das Leben ist schön nicht kennen, es geht darum, dass ein Vater mit seinem Kind im KZ ist und er versucht, seinem Kind zu erzählen, dass das alles ein Spiel ist, ja. bei dem man am Ende einen Panzer gewinnen kann, weil der Junge, glaube ich, ist es, auf Panzer steht. Mhm. Und sozusagen, er erschafft praktisch für das Kind eine Welt, die es gar nicht gibt. Es ist also auch ein Film über die Fantasie, um dieses reale Grauen zu überleben.
Genau, aber das ist halt, also ich finde, man muss das gar nicht heranziehen, dieses Beispiel, weil es halt schon so lange her ist und weil es damals wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Aber was mich daran so überrascht hat, ist, dass dieser Film nicht zu Herzen geht. So. Und ich glaube, das will der Film. Der will nicht zu Herzen gehen.
Also du meinst jetzt The Tattooist.
The Tattooist.
Ja.
So. Man merkt immer so, dass es halt, es gibt immer wieder Situationen, in denen die Emotionen wirklich explodieren. Und trotzdem schafft er es dabei, so eine gewisse Nüchternheit zu transportieren, dass du diese Gefühle nicht an dich selbst ranlässt, sondern allenfalls in die Magengrube. Wenn da wirklich, es werden am laufenden Meter werden Menschen aus den nichtigsten Gründen umgebracht oder zu Tode gefoltert. Das ist wirklich drastisch, was da gezeigt wird. Und davon abgesehen, dass ich es wichtig finde, diese Drastik immer und immer wieder zu zeigen. Du kannst nicht aufhören, diese Drastik zu zeigen, weil wir wissen müssen, wozu der Mensch fähig ist. Und nichts kann uns das besser vor Augen führen als die Shoah. Und deswegen finde ich, dass dieser Film oder diese Serie versucht, genau das, nämlich uns nicht über den Umweg ins Herz, sondern über den Umweg der Magengrube für dieses Thema halt irgendwie zu berühren und gleichzeitig natürlich melodramatisch zu sein, insbesondere am Erzählstrang dieser Liebesgeschichte, die wahnsinnig süffig ist teilweise. Es ist wirklich, ja. ärgert mich manchmal fast ein bisschen, aber ich glaube, das ist Kalkül, das dahinter steckt, diesen Kontrast aufzubauen. Deswegen, ich finde, wie gesagt, ich finde nicht, dass es eine Spitzenserie ist oder sowas, aber ich glaube, ich habe das ein bisschen verstanden, was die Serie von uns will.
Ja. Ich fand es am Ende nochmal interessant, es gibt wieder diese typischen Schrifttafeln am Ende, dass eben ja. 1 Million Menschen in Auschwitz-Birkenau ermordet worden ist. Und dann kommt auch noch mal diese Schrifttafel, dass 8200 SS-Männer in Auschwitz-Birkenau Dienst geschoben haben und nur 10% von ihnen belangt wurde.
Ach, ja, 10% hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Das ist ja, also angeklagt.
Ja, angeklagt.
Okay. Vielleicht wurden ja auch viele von denen freigesprochen.
Ja.
Allerdings, das fand ich dann auch nochmal eine ganz gute Tafel. Ja, der Roman ist von 2019, hatte sich bis zu diesem, am Anfang gleich 3 Millionen Mal verkauft und war Bestseller in Amerika. Und jetzt sehen wir praktisch diese Serie, die mich so ein bisschen, ja, gelangweilt ist ein hartes Wort, aber ich hatte gedacht, ich hatte das Gefühl, dass ich sowas irgendwie schon öfter gesehen habe. Aber macht euch euer eigenes Bild. Bei dir hat es funktioniert?
Gewissermaßen? Ja, gewissermaßen. Also wie gesagt, ich glaube, es ist nichts, was mich jetzt von so einem Unterhaltungsfaktor her so gekickt hat, aber diese berühmte Metaebene, die ich dabei, wo ich glaube, dass die wollten, dass ich sie entdecke, auf die habe ich mich so ein bisschen zugebewegt. Und fand ich originell. Also es hat mich nicht gefesselt, aber das hat mich so ein bisschen mitgenommen.
Kommen wir von den schweren Themen oder von den beiden, von unserem jüdischen Blog, sage ich jetzt mal, zu etwas eskapistischen, nämlich der Serie Dark Matter, der Zeitenläufer, heißt genauso wie ein Science-Fiction-Roman, der vor ein paar Jahren erschienen ist. Das sind 9 Folgen, 46 bis 60 Minuten, startet bei Apple TV Plus am 8.5. mit einer Doppelfolge und danach spannen sie uns eben Apple-typisch auf die Folter, weil es irgendwie noch bis in den Sommer hinein, in den Hochsommer hinein wöchentlich eine Folge gibt. Ich glaube, ich stelle das Ganze vor. Es geht um Jason Dessen, gespielt von Joel Edgerton, ein in Chicago lebender Physiker, Professor und Familienvater, verheiratet mit der Kunstgaleristin und Künstlerin Daniela, gespielt von Jennifer Connelly. Und sie sind Vater eines 16-jährigen Sohnes. Und dieser Jason wird eines Nachts auf dem Rückweg von einer Feier in seiner Stammkneipe von einem Unbekannten entführt und er kann sich dann irgendwie befreien. Und auf einmal scheint er in einem anderen Leben gelandet zu sein, das ihm nicht zu gehören scheint. Und als ihm die Flucht aus diesem Albtraum dann doch gelingt und er anscheinend in sein altes Leben zurückkehrt, ist auch dieses Leben nicht mehr so wie das, was er in Erinnerung hat, beziehungsweise er wird da nicht als der behandelt, der er glaubt zu sein. Ja, Jan, habe ich das irgendwie mysteriös genug zusammengefasst?
Ja, also man kann es gar nicht mysteriös genug beschreiben, weil das ist halt, es existieren so ein bisschen, habe ich das Gefühl, 2 parallele Realitäten nebeneinander. Das heißt, er lebt in 2 Leben, die ineinander übergehen, aber sich nicht begegnen quasi. Also wenn er kommt irgendwann in sein Haus, ist anders möbliert, ist eine andere Frau namens Amanda. Ich weiß nicht, kennst du die, Alice Braga?
So, ja, das ist die, das ist eine Brasilianerin, die hat in City of God vor 20 Jahren, hat sie die junge Frau gespielt, die Hauptrolle. Ach. Das ist eine brasilianische Schauspielerin, die mittlerweile auch, was heißt mittlerweile, schon lange in den USA auch gut im Geschäft ist, auch eine gute Schauspielerin, finde ich.
Okay, ja, also er hat eine andere Frau, er hat kein Kind, wenn ich es richtig verstehe. Leute kennen ihn nicht mehr, mit denen er eigentlich zu tun hatte, andere Leute kennen ihn wiederum. Er war in seinem ersten Leben ist er eher so ein bisschen sowas wie so Walter White, also so ein gescheitertes Physikgenie, das immerhin noch als Dozent an einer Hochschule und nicht an einer normalen Schule tätig ist. Und im zweiten ist er ein richtig gefeierter Physiker, der sensationell erfolgreich ist und was dann auch wieder mit der Serie zusammenhängt, etwas erfunden hat. Was oder zumindest in etwa in einem Geschäft mit drin hängt, was diese irgendwie dann auch wieder diese ganze Verschiebung der 2 Realitäten erklären könnte. Will hier nicht zu viel drüber erzählen, habe ich auch alles nicht so richtig gecheckt, muss ich zugeben. Aber es ist wieder so ein Stoff, wie wir ihn bei Infinity hatten jetzt letzte Woche. Also so, wo es halt irgendwie so...
Und Constellation.
So. Ja. Es geht halt irgendwie so... In so Abgründe der physikalischen Potentialitäten, so was alles denkbar ist, aber irgendwie auch nicht noch nicht aus, gewissenschaftet ausgeforscht wurde. Es geht ein bisschen um Teleportation, es geht um dunkle Materie, es geht hier um Quantenphysik. Schrödingers Katze kommt schon wieder vor.
Ja, ich habe gedacht, nein, bitte nicht noch einmal. Ich glaube, er steht vor seinen Studenten und erklärt schon wieder Schrödingers Katze. Und ich habe gedacht, ey, wenn ihr jetzt noch einmal mir mit Schrödingers Katze kommt. Also wir haben das in Constellation gesehen, war es nicht auch in The Signal? Ich weiß, ich habe letzte Woche endlich mal Oppenheimer gesehen. Ich glaube, ja, da ist auch zumindest die Quantenphysik mal ganz kurz erklärt. Wobei ja die allerklügste Auslegung von Schrödingers Katze findet sich im Polizeiruf 110 mit Verena Altenberger, der Frau Schrödingers Katze heißt.
Ja.
Also da ist wirklich meiner Meinung nach die klügste Bearbeitung im Sinne eines absurden Krimis von Schrödingers Katze.
Ja.
Aber hier dachte ich echt kurze Zeit, ach nee, bitte, nicht schon wieder Schrödingers Katze. Und was mich auch wieder geärgert hat, wir haben es ja bei Three-Body-Problem neulich gehabt, dass jetzt die Physiker sind jetzt die neuesten, coolster. Die sehen alle aus, da gibt es diese Feier mit den ganzen Physikern, die sehen leider nicht aus wie Physiker, die sehen alle aus wie gut gealterte, hart trainierende Schauspieler. Aber also am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme mit dieser Serie. Ich fand den Look ein bisschen bieder, ich fand die Figuren, die waren mir alle ein bisschen zu glatt. Ich fand es auch relativ konventionell inszeniert. Und diese Verwirrstory am Anfang dachte ich, okay, es ist klar, worauf es hinausläuft. Dann allerdings kommt Folge 3 oder 4. Da geht das dann auf einmal in eine Richtung,
ja,
über die kann man auch diskutieren, wie man die findet, aber es wird dann, fand ich, doch recht reizvoll.
Ja, ganz schön massive. Also es ist wirklich so, dass man kommt da in so ein, sie bauen einen Kosmos auf, wo man halt irgendwie, es ist immer schwierig, man möchte nicht so viel verraten, was die Spannungsbögen vorwecken könnte, aber es handelt davon, dass du so ein multi-optionales Leben hast. Du kannst quasi auch durch diese Erfindung, seine Erfindung, kannst du dir Türen in alle möglichen Existenzen öffnen, die hätten passieren können, wenn irgendwas anders gewesen in deinem Leben oder wenn du irgendwelche Entscheidungen gefällt hättest und sowas. Will ich nicht weiter vertiefen?
Also ich sag einfach mal ein Zitat aus der Serie. Zwei Figuren gehen durch einen langen Flur und eine Figur sagt, wohin gehen wir? Und die andere Figur sagt, ich weiß nicht, das Multiversum ist unendlich. Wir haben es hier wieder mit einer Serie zu tun, die mit dem Multiversum arbeitet.
Ja.
Auch da, ähnlich wie bei Frau Schrödingers Katze, bin ich eigentlich für ein Moratorium in Sachen Multiversen. Also man sollte vielleicht jetzt einfach mal versuchen, auch in Science-Fiction-Stoffen mal wieder andere Dinge zu behandeln. Aber es wird hier sehr saftig und sehr reizvoll behandelt.
Ja, finde ich auch. So, es ist halt, es gibt verschiedene Erläuterungsmodelle. Also du kannst hier auch bis zum Ende hin gibt es zum Beispiel die Option, dass es sich nur im Kopf Professor Dessen abspielt. Also dass das sozusagen Schizophrenie ist. Und dazu deutet, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich ein Zufall, aber die Jennifer Connelly hat damals die Frau von dem Professor in Beautiful Mind.
Da hat sie ihren Oscar für gekriegt.
Genau, da hat
sie
einen Oscar gespielt. Das ist auch viel zu schön für so einen verkopften, Physik-Nerd, aber egal. Und das könnte genauso sein wie irgendwie so eine Conspiracy, also dass da irgendwelche dunklen Mächte irgendwas mit uns anstellen wollen. Diese Denkmöglichkeiten hält diese Serie vor, verarbeitet das Ganze in so einem 90er-Jahre-Thriller-Look, so à la Michael Mann oder Paul Verhoeven, so, wo alles immer so anthrazitfarben sein muss und leicht unterkühlt, minimalistisch, es sei denn, es soll halt die gegensätzliche Realität aufgebaut werden von dem Professor, dessen zum Beispiel so sein altes Leben ist eher so ein bisschen erdig und sein neues Leben, also das neu möblierte Haus ist so ein ganz unterkühltes Designer-Ding und
ich
so find, weiter.
Ich finde es interessant, dass du den Look ansprichst, weil ich hatte so leichte CSI-Vibes bei dieser Serie. So, es sah so ein bisschen aus wie amerikanisches Network-TV der Nullerjahre irgendwie. Genauso sahen ja auch diese ganzen Figuren aus. Also alle Schauspieler sind alle so auf so eine amerikanische Art so klassisch attraktiv und man nimmt ihnen das irgendwie nicht so richtig ab, diese ganzen Wissenschaftlerrollen. Aber irgendwann ist das, wie gesagt, von der Handlung her so, ja, so saftig. Mir fällt irgendwie kein besseres Wort ein, dass man das dann irgendwie dann ignoriert, dass die Figuren so ein bisschen, so ein bisschen semi-interessant sind, sag ich mal.
Ich muss aber Einspruch einlegen, weil die Typen sind, die Hauptfiguren sind nicht attraktiv. Es sind die Frauen, die schön sind. Aber so ist es nun mal in dieser Branche.
Joel Edgerton ist doch der klassische, gut trainierte, mit 40er,
genau, gut aussehende. Genau, er hat ein bisschen zu viel Muckis, finde ich, für einen Physiker. So, aber warum sollten die nicht auch ein bisschen ins Gym gehen? Das ist in die USA, aber das ist jetzt, zumindest so wie er ihn spielt, ist das jetzt kein klassisch schöner Mann oder sowas. Der sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Und vor allem sein Kollege, mit dem er zu tun hat, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, also der auch durch beide Existenzen so durchgeht.
Der könnte tatsächlich Physiker sein, ja, stimmt.
Also die Männerfiguren sehen da eher ist auf jeden Fall normaler aus als die Frauenfiguren. Die sind alle Spitzenfrauen. Und das klingt jetzt so, als würden wir diese Serie gar nicht so mögen. Ich finde die Serie total, also gut auf eine Art. Die ist halt viel Eye-Candy dabei, es ist viel Stereotype und sowas, aber es ist in dieser Stereotypisierung, macht sie das hervorragend. So.
Ich gebe dir recht. Also ich war am Anfang, ich sagte, och nö, Schrödingers Katze, och nö, das Multiversum. Am Anfang war ich etwas genervt und ich habe jetzt auch schon 5 oder 6 Folgen, also ich habe schon 2/3 der Serie gesehen, allein das beweist ja, dass man irgendwie dranbleibt und dass es einen irgendwie reinzieht. Das ist wirklich auch wirklich sehr gute Unterhaltung mit ein paar interessanten Ideen, so wie halt bei Zeitreisefilmen oder sowas, das halt immer wieder interessant ist, in welcher Zeit man landet. Sag mal, auf diesem Niveau ist das hier irgendwie auch interessant, in welchem Leben man landet. Und das ist sehr okay gemacht und wirklich unterhaltsam. Insofern ich kann die Serie eigentlich empfehlen, auch wenn sie nichts Besonderes ist.
Genau, wenn es jetzt 5-Sterne-System ist, würde mir die 4 von 5 schwerfallen, aber wenn es ein 10-Sterne-System ist, würde ich ihm eine 7 geben. So, weil es einfach echt ist unterhaltsam. Es ist total unterhaltsam und es ist auch tiefgründig. Also das macht sich auch Gedanken darum, was passiert. Und wenn du so dieses Multiversum mit den multioptionalen Möglichkeiten deines eigenen Lebens anschaust und durch welche Türen gehst du und sowas, das hat dann auch viel mit verpassten Chancen und mit ergriffenen Möglichkeiten und sowas zu tun. Das greift tief, ohne jetzt philosophisch zu sein und sowas. Ey, pff. Das kann man gut gucken, glaube ich.
Also man kann auch sagen, dass, wenn ihr den Roman kennt von Blake Crouch, ist das wahrscheinlich ziemlich ähnlich dem Roman, weil Blake Crouch ist nicht nur der Autor des Buches, sondern auch der Showrunner der Serie. Und von Blake Crouch ist übrigens auch Wainwright Pines. Auch daraus wurde mal eine Serie gemacht mit Matt Dillon. Auch das ist so ein ganz klassischer Mystery-Stoff. Ich habe da mal ein paar Folgen von gesehen. Also es ist ein Mensch, der sich schon auch an bestehenden Ideen orientiert, aber die durchaus auch interessant ausarbeitet. Wollen wir es damit bewenden lassen?
Mir wäre mehr als genug gesagt darüber.
Genau. Kommen wir zu unserem letzten Thema heute, auf das wir am Anfang schon mal zu sprechen kamen, nämlich in der Hinsicht, ob New Adult oder was ist der andere Begriff?
Young Adult,
New Adult, ob wir das noch gucken können. Es geht um Maxton Hall, Die Welt zwischen uns, 6 Folgen, circa 45 Minuten, ab 9. Mai bei Amazon. Jan, worum geht es in Maxton Hall?
Es geht um ein elitäres College, das heißt Maxton Hall, das gibt es nicht, aber es könnte so existieren.
Es ist aber in einem England, was es so gibt oder was es so nicht gibt?
Es spielt in England, weil halt die Romanvorlage von Mona Kasten, einer deutschen Autorin, ist England, deswegen haben sie es übernommen, also es spielt in England. Und da erleben wir den Firmenerben James Beaufort, dessen Vater so eine Art Hofschneider der Londoner oder der britischen High Society ist. An dieser Schule, in diesem Elite-College, in dem er ist, wird die arme, aber sehr talentierte Stipendiatin Ruby, ich nenne jetzt mal den Namen,
Harriet Madden ist aber eine deutsche Schauspielerin, die kennt man aus Bibi und Tina. Aus der Serie.
Ist
nicht
schön.
Den Filmen, sondern der Serie. Beides von Detlef Book.
Die wird Zeugin von etwas, wofür sie besagter James Beaufort, den Damien Hardung spielt,
Du bist sehr englisch unterwegs, heißt er nicht Damien Hardung?
Naja, also vielleicht heißt er, ich sag jetzt Damien Hardung. Damien Hardung, der diesen elitären Oberschichtenschnösel wirklich gut spielen kann, der will sie für das, was sie wohl offensichtlich gesehen hat, mit einer Menge Geld mundtot machen, damit sie damit nicht an die Öffentlichkeit geht. Ich sage nicht, was es ist. Das schafft er aber nicht, weil diese Stipendiatin Ruby aus armen Verhältnissen vor Prinzipienwürde und moralischem Stil geradezu überläuft. Man sieht sie auch ganz am Anfang, wie sie in der Bahn einer Schwangeren den Platz freimacht, und man sieht sie in ihrer Familie, wo ihr
Vater sitzt im Rollstuhl.
Ihr Vater sitzt im Rollstuhl, das ist so eine arme Familie, die aber, wenn die miteinander kommunizieren, dann ist das alles wie aus dem Ratgeber, wie Menschen miteinander kommunizieren und auch aus der Armut heraus ein gutes Leben zu führen und so weiter. Und weil sie diese Bestechungsversuche von ihm nicht annimmt, macht sie sich, wie man so schön sagt, einem mächtigen Feind. Und man verrät nicht zu viel, wenn ein weiteres Prinzip solcher Coming-of-Age-Romane, nämlich From Enemy to Lover, sich irgendwann materialisiert. Also es wird sehr früh klar, dass bei den beiden wahrscheinlich irgendwas läuft.
Und obwohl sie am Anfang sagt, ich zitiere, James Beaufort verkörpert alles, was an der Welt der Reichen nicht stimmt. Überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz.
Alles. Macht er genau das. Das spielt Damien Hardung, alias Damian Hardung. Und wir erleben jetzt also so eine Young Adult Romantasy, heißt das, glaube ich, die irgendwie in der Realität verankert ist, aber auch alles ein bisschen märchenhaft darstellt. Und wie üblich 1000 Klischees und eine Katharsis. Oder eigentlich durchleben alle eine Katharsis. Fandest du das auch so super wie ich?
Also ich habe erstmal nachgucken müssen, Young Adult ist das Jugendbuch, was man früher als Jugendbuch bezeichnet hat, 12 bis 18 Jahre Zielgruppe, und New Adult soll irgendwie 18 bis 30 von der Zielgruppe anvisieren. Und Kasten, Mona Kasten, diese Romane, es ist ja eine Trilogie, wo jetzt Maxton Hall die Verfilmung des ersten Buches Save Me ist, soll New Adult sein, also sprich 18 bis 30-Jährige. Ich weiß es nicht, ob Frauen, also es sind ja vorwiegend Mädchen und junge Frauen, die sowas lesen, ob die wirklich bis 30 diese Stoffe lesen? Ich weiß es nicht.
Also ich kann da jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil auch als du noch bei mir im Büro gesessen
hast. Stimmt, wir haben eine Beziehung zu Mona Kasten.
Wir haben eine Beziehung zu Mona Kasten, nämlich die wurde entdeckt von der Literaturagentur, die bei uns gemeinsam, also immer noch in meinem Büro sitzt, die heißt Geritz und Weiß. Und die haben mir gesagt, dass das nennt sich halt tatsächlich Young Adult. Also das hier ist Young oder New Adult sowas. Und die Zielgruppe ist diese so bis 30 Jahre. Und das ist ein Weltbestseller, dieses Save Me, das hier Maxton Hall genannt wird. Ich war auf dem Termin, wo die SchauspielerInnen und die Crew halt Interviews gegeben haben. Und da waren ohne Scheiß Leute aus Argentinien und den USA. Das war wirklich, dieses Ding wird weltweit richtig steil gehen, weil dieser Roman schon ein Weltbestseller ist und weil das Thema auch einfach echt einfach eins ist, das die Leute kriegt. So, ja. nicht nur junge Mädchen oder sowas. Ne? Das ist einfach so, Liebesromane sind eine Granate.
Wie hast du das genannt, dieses Prinzip, das, was in diesen Stoffen ja immer wieder zum Tragen kommt, dass man sich in jemanden verliebt, den man anfängt. From enemy to lover, genau. Ja. Es scheint so zu sein, dass man diese Prinzipien schon vorher kennt. Also meine Tochter ist ja 16 und die erzählt mir auch diese Prinzipien. Und dann lacht sie ein bisschen drüber und dann sagt sie aber trotzdem, dass sie es wahnsinnig gern gelesen hat. Ja. Das heißt, man liest Stoffe oder schaut sich Serien oder Filme an, bei denen man genau weiß, was passieren wird. Und trotzdem ist man davon fasziniert. Was uns, glaube ich, irgendwie irritiert. Aber mein Großteil des Publikums offensichtlich nicht.
Ah gut, aber es irritiert mich jetzt nur hier, weil diese Umsetzung so klischeehaft ist. Also es ist von Amazon Prime mit dem kompletten Besteck, also das ist der gesamte Werkzeugkasten dessen, wie man sowas aufbaut. Alle Figuren sind am Anfang, haben eine klare Position, die sie durchspielen. Die arroganten Leute sind monsterarrogant, die nicht arroganten, also moralisch sauberen Leute sind monstersauber. Und entwickeln dann nach und nach aber so Brüche in ihrer Biografie. Also auch dieser James Beaufort, so arrogant und egoman er ist, hat halt einen extrem mächtigen und machtversessenen Vater, der großen Druck auf ihn aufübt. Das heißt, wir beginnen auch diese Figur langsam zu verstehen, warum er oder was für ein Leben er eigentlich führt, dass er nicht nur Täter, sondern auch Opfer ist und so weiter. Und es baut sich dann noch so eine etwas lächerliche Geschichte auf, warum auch die Ruby irgendwie was auf der Seele hat, die eigene Moral verhagelt. Das ist aber alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber nichtsdestotrotz werden hier einfach Probleme von Menschen in bestimmten Zusammenhängen miteinander in Beziehung gebracht. Und es gibt dann bei natürlich, irgendjemand wird schwanger, irgendjemand ist schwul, es gibt so ein paar flamboyante Charaktere, es gibt sehr gewöhnliche Charaktere, es gibt sehr reiche und sehr arme. Alles wirkt irgendwie so festgezurrt, findet am Ende auf irgendeine Art wieder zueinander. Und ich sage jetzt natürlich nicht, worum es dabei geht, aber es ist so ein bisschen wie Sex Education für Biedermeier-Fans. So, es ist überhaupt nicht funkensprühend und absurd oder sowas, aber das hat eine Richtung, die es einschlägt. Und diese, was du jetzt eben angesprochen hast, dass es diese Festlegung der Klischees und welche Funktion sie haben, das habe ich halt bei anderen Formaten. So, wenn ich halt, ich mag halt gerne so Horrorstoff oder sowas, da ist ja genau das Gleiche. Da wird auch mit Klischees und mit Erwartbarkeiten gearbeitet. Nur, dass sie mich halt dann in dem Moment, weil es mein Genre ist, das mich interessiert, stören die mich nicht. Und hier stören sie mich, weil ich nicht die Zielgruppe bin.
Weil es nicht dein Genre ist.
Ja.
Übrigens, falls ihr es im Hintergrund bohren und hämmern hört, da sind meine Nachbarn, die hier gerade ein Zimmer oder ihre Wohnung renovieren. Ich hatte zwar vorher mit ihnen abgesprochen, dass wir jetzt podcasten, aber ich glaube, da wir wieder ein bisschen lang sind, denken sie jetzt, haben sie Feuer frei. Wir ziehen jetzt einfach durch und wenn ihr es ab und zu bohren hört, dann wisst ihr Bescheid, aber die Renovierung wird nicht ewig dauern. Ich muss jetzt noch mal was zu der Serie sagen, weil ich habe in der Woche davor, da kommt auch wieder meine Tochter ins Spiel, die wollte unbedingt, wo die Lüge hinfällt, im Original Anyone But You, diesen Film ausleihen, weil sie ihn im Kino verpasst hat. Man muss dazu sagen, das ist eine Romantic Comedy von Will Gluck mit Sidney Sweeney und Glenn Powell, die einer der ganz großen Überraschungserfolge des bisherigen Kinojahrs ist. Und alle Leute, die Kritiken waren eher schlecht, das Budget war klein, von diesem Film hat kaum jemand was erwartet. Und dann ist es ein Riesensensationserfolg weltweit an der Kinokasse geworden. Meine Tochter wollte ihn unbedingt sehen, wir haben ihn ausgeliehen, ich habe ihn mir auch angeguckt und habe mit meiner Frau darüber gesprochen, war ja jetzt irgendwie nicht so doll, warum wollen das alle Leute sehen? Und ich habe dann ein bisschen nachgelesen und viele Kritiken schreiben oder einige Kritiken schreiben eben, sagen wir mal so, es schnurrt auf den Satz zusammen, jede Generation will solche Geschichten neu erzählt bekommen. Und deswegen, weil man jetzt halt Romantic Comedy eine Zeit lang nicht mehr gesehen hat, irgendwie die Urgeschichte kommt ja mal von William Shakespeare, viel Lärm um nichts, dieses From Enemy to Lovers und so weiter. In den 90er Jahren haben wir es immer wieder inszeniert bekommen. Jetzt war mal eine Pause, deswegen musste so ein Film wie Anyone But You jetzt mal wieder sein. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum eben auch so eine Maxton Hall-Serie am Ende funktioniert. Man kriegt einfach das geboten, was einen in diesem Alter interessiert.
Irgendwie ja. Also wir sind beide nicht Zielgruppe, aber ich habe davon eine ganze Menge gesehen, weil ich halt ein Interview geführt habe oder Interviews dazu geführt habe, unter anderem mit der Drehbuchautorin Daphne Ferraro. Und es war so, natürlich interessiert mich das nicht tiefer so als Unterhaltungsplot, aber ich finde es, also phänomenologisch finde ich es interessant, wie sowas heutzutage aufgearbeitet wird. So. Und die einzelnen DarstellerInnen darin machen das auch teilweise ganz solide. So. Also es ist so, ich finde es okay. Ich finde auch die Beziehung, diese From Enemy to Lovers Beziehung, wie die aufgebaut wird, die ist manchmal ganz anrührend und manchmal und dabei aber nicht unglaubwürdig und so. Also so wie sie sich aneinander annähern und dann auch wieder voneinander entfernen und so. Ist alles okay. Ist alles okay an der Serie. So, ich finde sie, würde sie niemals gucken, freiwillig. Aber ich bin auch nicht derjenige, für die es gemacht ist.
Ja. Das heißt, wenn ihr also Zielgruppe seid oder vielleicht euch in die Zielgruppe gut reinversetzen
könnt. Naja, wenn ihr Liebesromane mögt,
ja, zum oder Beispiel, wenn so. Euch, wo die Lüge hinfällt, unheimlich gut gefallen hat.
Sowas.
Dann schaut vielleicht auch mal in Maxton Hall rein, wobei ich hier auch schon trotzdem nochmal einen Unterschied sehe.
Ja.
Also der Kinofilm ist schon ein bisschen eine Liga höher anzusiedeln. Wollen wir es damit bewenden lassen, bevor das Bohren ekstatische Dimensionen annimmt, würde ich sagen, wir hören uns unser neuer Rhythmus alle 14 Tage wieder am 17. Mai. In einer der nächsten Folgen, spätestens in der übernächsten Folge, werdet ihr zu unseren beiden Stimmen dann auch mal endlich eine Gaststimme hören, weil wir haben uns vorgenommen, regelmäßig jetzt auch mal Gäste mit reinzunehmen und wir werden in der übernächsten Folge auf jeden Fall auch endlich mal eine Gästin haben. Wer es ist, wird erst später verraten. Wie gesagt, Abonniert unseren Instagram-Kanal, da erfahrt ihr immer ein bisschen mehr Hintergrund und seht auch mal ein bisschen was aus der Aufnahmesituation hier. Ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns über Bewertungen. Schreibt uns gerne an fernsehpodcast@web.de Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Fehler, Lob und so weiter. Ansonsten, Jan, hören wir uns in 14 Tagen wieder.
Wir brauchen Herzchen bei Instagram. Vielen Dank.
Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.